Ja, liebe Freunde, ich begrüße euch alle ganz herzlich, die ihr da seid. Vielleicht wird noch die Tür, die geht wieder auf und zu. Vielleicht, ja, der ein oder andere kommt gleich noch. Wir haben heute auch ein ganz schönes Thema und ich möchte auch diejenigen, die im Internet jetzt zugeschaltet haben, unsere Freunde ganz, ganz herzlich begrüßen. Schön, dass ihr da seid. Ich sehe auch die Elvira. Ich hoffe, es geht dir besser, Elvira. Es ging dir ja eine lange Zeit nicht so gut. Ich freue mich, dich zu sehen. Willi, und dir geht's auch gut. Hast du besser geschlafen? Das ist schön. Wunderbar. Und die anderen alle auch ganz herzlich willkommen zu unserer jetzigen Lektion. Wir haben jetzt noch einige Lektionen, bis wir zu der Lektion 15 kommen, wo wir alle, die möchten, Jesus ihr Leben geben können, sich entscheiden können, ein Leben als Christ zu leben. Aber bis dahin haben wir noch ein paar andere Themen, und zwar heute das Thema Bedingungen, damit Gott seine Absicht mit dir erreichen kann. Und heute geht es um ein Thema: Buße. Buße. Viele wissen nicht, was Buße tun bedeutet. Da werden wir heute drüber sprechen. Ist ganz, ganz, ganz wichtig. In den Himmel kommen nur Menschen, die Buße getan haben. Und da muss man wissen, was das bedeutet. Heute will ich das auch erklären, was Buße tun bedeutet. Und ich will auch über 5 Punkte sprechen. Der Johannes der Täufer, viele kennen Johannes den Täufer. Jesus sagt von ihm, dass es der größte Mensch ist, der über diese Erde gegangen ist. Dann werden wir schauen, der Johannes der Täufer, der hat gepredigt, tut Buße. Der Herr Jesus hat gepredigt, tut Buße. Die Apostel, Punkt 3, haben gepredigt, tut Buße. Und wir werden uns anschauen im 4. Punkt, dass Buße heilsnotwendig ist. Ohne Buße wird man nicht gerettet. Und fünftens, Gott wartet auf dich. Diese Punkte wollen wir uns heute anschauen. Ich möchte aber mit einem ganz, ganz aktuellen Beispiel hier anfangen, was mich persönlich traurig macht, wo wir aber nichts dran ändern können. Das ist folgender Fall. Wir haben einen Mann kennengelernt, der kam auch zur Gemeinde einmal. Und zwar ein Bruder aus unserer Gemeinde hat ihn auf der Straße kennengelernt. Er ist Landstreicher gewesen oder obdachlos, sagen wir so, obdachlos geworden. Und dann hat er ihn auf Jesus angesprochen, hat ihm geholfen. Und dann hat die Gemeinde für ihn gebetet und er kam vorbei und hat unter Tränen gesagt, dass er sich freut, hier hinzukommen und ihr könnt jetzt davon ausgehen, dass ihr mich öfter sehen werdet. Und die Gemeinde hat sich gefreut. Und dieser Mann, der war obdachlos und wenn du obdachlos bist, wirst du keine Wohnung bekommen. Ein Freund rief mich an und sagte, Andreas, ich habe eine Wohnung zu vermieten. Aber ich möchte, dass dieser Mensch jahrelang belegen kann, dass er zahlungsfähig ist, erstens. Zweitens, es sollte eine Frau sein, weil ich möchte, dass die ordentlich ist. Drittens, alleinstehend, weil die Wohnung ist nicht groß. Und viertens, da will ich auch selber schauen, ob die mir sympathisch ist und so weiter und so fort. Das heißt also, der Mensch, der seine Wohnung vermieten möchte, er will so die Wohnung so gut wie möglich vermieten. Nicht an irgendjemand, der vielleicht nicht bezahlen kann. Und so denken viele Vermieter. Wie sollen wir jetzt diesem neuen Obdachlosen eine Wohnung geben? Wer soll das, ja, wer wird ihm eine Wohnung geben? Und wir haben gebetet. Und er hat eine Wohnung bekommen. Dann haben wir gebetet. Er hat sogar eine Arbeitsstelle bekommen. Und dann hat er einige Tage gearbeitet. Auf einmal war er nicht mehr erreichbar. Und unser Bruder geht zu ihm in seine Wohnung. Die Wohnung ist offen, der Schlüssel liegt dort, er ist weg, keiner hat mehr, hat alle Kontakte abgebrochen. Wir wissen nicht, wo er ist. Aber ganz sicher ist er wieder auf der Straße. Aber warum erzähle ich euch so ein deprimierendes Beispiel? Dieses Beispiel ist ganz wenige Wochen alt. Also ist jetzt nicht etwas so aus 1827, ja, sondern hier, das ist 2022, ganz aktuell. Ein Mensch ganz unten. Wir hatten vor einigen Wochen so bitterkalt draußen. Es ist nicht gemütlich, bei -5 Grad draußen zu übernachten. Und ich bin eigentlich so ein Kerl, der so Naturfreund ist, aber es ist nicht gemütlich, irgendwo bei Durchzug unter einer Brücke zu liegen, bei -5 Grad. Jetzt gibt's die Möglichkeit, in ein normales Leben zu kommen. Er war Koch von Beruf. Jetzt haben wir diesem Mann eine Arbeit besorgt. Er hatte eine Kochstelle bekommen und auf einmal, wupp, weg ist er. Was kann man da tun, liebe Freunde? Ich möchte euch fragen, ganz nüchtern, jetzt habt ihr dieses Beispiel gehört. Was kann man tun bei diesem Menschen, der alles hinwirft, seine Wohnung hinwirft, seine Arbeit hinwirft und wieder auf die Straße geht? Was kann man da tun? Menschlich gesehen, nichts. Wir können für ihn beten, dass er zur Vernunft kommt, aber wir können nichts tun. Nichts. Weil, weißt du, wenn du einem Menschen alles gibst, alles, was geht, was, und es sind ja Wunder geschehen. Eine Wohnung für einen Obdachlosen. Ja, überleg mal, das ist doch ein Wunder, oder? Er hat noch nicht ein Gehalt gehabt. Eine Arbeitsstelle mit Festvertrag für ein paar Tage Probearbeiten. Und er schmeißt alles hin und geht. Da kann man nichts machen. Und das, warum sage ich dieses Beispiel am Anfang? Gott möchte uns alles schenken. Otto, könntest du vielleicht das Fenster zumachen? Es wird ein bisschen frisch. Gott möchte uns alles schenken. Vielen Dank, Otto. Und viel mehr als Wohnung, viel mehr als Arbeit, viel mehr als Wohnung plus Arbeit. Viel mehr als Wohnung plus Arbeit plus Gesundheit plus Auto plus Gemeinschaft und Freude. Viel mehr möchte Gott uns schenken. Er möchte uns den Himmel schenken. Und wir hatten letztes Mal das Thema der Himmel. Und das war so wunderschön, haben mir einige gesagt. Die freuen sich am Himmel. Mir hat einer geschrieben bei WhatsApp, jetzt freue ich mich auf den Himmel. Ich habe nie gedacht, dass das Wort Gottes mir so eine Freude macht. Andreas, vielen Dank für diese Lektion. Jetzt freue ich mich viel mehr auf den Himmel. Ja. Und Gott will uns das schenken, aber er kann vielen Menschen den Himmel nicht schenken. Warum? Wir sind so wie dieser Obdachlose. Wir legen den Schlüssel hin, gehen aus der Wohnung raus und gehen irgendwo dahin, wo die Hunde an die Ecke pinkeln, weil wir hören auf, die guten Dinge wertzuschätzen, gehen aus dem Schönen raus und wollen unseren eigenen Weg gehen. Und unter Garantie geht es diesem Menschen viel schlechter, als wenn er da geblieben wäre, wo Gott ihm diese Chance gegeben hat, neu anzufangen. Ganz interessant. Und schaut mal, dieser Mann, von dem ich jetzt rede, der hatte sogar gläubige Vorfahren. Er wusste das. Und trotzdem geht er in seine kaputte Vergangenheit zurück. Da kann man nichts machen. Wenn ich nicht Jesus folgen möchte, wenn ich seinen Geboten nicht gehorchen möchte, kann Gott mich nicht segnen, auch wenn er will. Er will uns den Himmel schenken. Aber wenn ich nicht will, dann habe ich meine Entscheidung getroffen. Ja, ein trauriges Beispiel am Anfang. Und das Thema heute heißt so: Bedingungen, damit Gott seine Absichten mit dir erreichen kann. Gott will dich retten. Er will dir alle deine Sünden vergeben. Er will dich in den Himmel nehmen. Er will dich belohnen mit Kronen krönen und Ehren. Ich habe letztes Mal davon gesprochen, wie mal Cristiano Ronaldo zum Weltfußballer ernannt worden ist, ja gewählt worden ist, wie der dort das nicht fassen konnte, seinen Kopf nach vorne warf, ja, mit dem Kopf geschüttelt hat, als er auf seinem Stuhl saß, da ist er aufgestanden, strahlend vor Glück und tritt dann vor die Kameras und es war ein Blitzlichtgewitter. Er ist der Weltfußballer, welche Ehre. Das ist aber nichts, das wird in der Geschichte keine Rolle spielen. Fußball gibt es schon so lange. Diese Lichter, die wir jetzt sehen, die sehen wir ganz kurz. Wer weiß, wer noch Fußballstar war vor 40 Jahren? Das verblasst. Die Leute, die jungen Leute kennen die Leute gar nicht mehr. Ist alles vorbei. Und Gott will uns aber eine ewige Ehre geben, die nie aufhört. Und eine Gemeinschaft im Himmel. In einer Stadt, die so wunderschön ist, die es nirgends auf diesem Planeten auch nicht annähernd gibt. Wenn es einen einzigen Stein gäbe, der zu Milliarden in der himmlischen Mauer eingebaut sind, in dem himmlischen Zion, dann würde das von ganz großen Sicherheitskameras im Museum ausgestellt sein. Da würden die Eintrittspreise ganz teuer sein. Paris hat so einen großen Diamanten. Unglaublich. Das wird der kleinste sein im Himmel. Überlegt mal, wo die Stadt 2200 Kilometer hoch, also hoch und breit und lang ist, ein Kubus, voller Edelsteine die Mauer, aus Diamanten bestehend, goldene Straßen, wie schön, das will Gott uns schenken. Aber da gibt's Leute, die sagen, nö, Schlüssel hingelegt, ja, ich habe hier einen Schlüssel, ja, weggeworfen den Schlüssel, rausgegangen, Tür aufgelassen, irgendwo in die Obdachlosigkeit zurück. Ich will nicht. Dann kann Gott nicht so, er wird ihn ja nicht schnappen und den umbringen, oder? Ja, dann geh in deine Vergangenheit. Und so wird es viele geben, die freiwillig in die Hölle gehen, weil sie nicht das Angebot Jesu annehmen. Sie wollen nicht. Wenn ich in meiner Straße schaue und mich mit Leuten unterhalte, die belächeln das Evangelium. Die schauen lieber anbetungsvoll auf ihren Hund und machen so eine Körperhaltung, Sitz. Und dann macht der Hund, da gehen sie ganz oft zum Unterricht, zum Hundetraining. Ich will das jetzt nicht verachten, umgekehrt. Es ist auch was Schönes, wenn Leute was Gutes tun. Die sind auch gesund unterwegs, so dreimal am Tag durch den Ort zu laufen und so. Das ist auch gesund, ist wunderbar. Aber da nehmen sie so ernst, der Umgang mit dem Hund. Und jetzt haben sie schon den vierten, fünften Hund in unserer Stadt. Ja, wir haben 3 Hundegenerationen überlebt mit unserem Hund. Ja, der war schon der Urgroßvater und er lebte noch, alle anderen waren schon tot. Ja, wie wurde er genannt, der Hund? Der Graf von Mittelbech. So wurde unser Hund bereits genannt, weil er 18 Jahre alt geworden ist. Das ist schon enorm für einen Hund, ja. Und wir waren niemals in der Schulung mit ihm oder so, der hat so schon gehört, ja. Aber der war von Natur aus gehorsam, unser Hund, nicht? So, aber jetzt stellt euch mal vor, ich will nicht in den Himmel, mein Leben ist Sitz. Und dann macht der Hund das. Und dann stirbt mein Hund, dann mache ich dann wieder Sitz mit dem nächsten Hund. Und das ganze Leben ist Hund. Oder bei einem anderen Jagd. Und man will nichts von Gott wissen. Oder Fußball oder andere Götzen, die man so im Leben anschaffen kann. Aber man macht sich keine Gedanken. Und da ist der lebendige Gott. Der will uns ewiges Leben schenken. Und ich kümmere mich um Sitz. Mein Leben lang. Ein Hund nach dem anderen. Und jeder lebt vielleicht 9 Jahre, 10 Jahre. Bei den Siemens 18 Jahre. Deswegen will ich keinen mehr. Die leben ewig bei uns, nicht? So. Nein, ewig ist es nicht. Wir haben einen Bibelkurs, wir wissen, ewig ist ohne Ende. 18 Jahre ist nur lang. Aber liebe Freunde, Gott will uns beschenken, aber kann es nicht, weil viele nicht wollen. Und jetzt komme ich zu den 5 Punkten. Zum ersten der 5 Punkte, Bedingungen, damit Gott seine Absicht mit dir erreichen kann. Wir müssen Buße tun. Schauen wir, was Johannes der Täufer gepredigt hat im ersten Punkt. Wer möchte Markus 1, Vers 4 lesen? Ja, bitte.
So begann Johannes in der Wüste, taufte und verkündigte eine Taufe der Buße zur Vergebung der Sünden. Markus 1, Vers 4.
Vielen Dank. Hier steht, so begann Johannes in der Wüste. In der Bibel, im Neuen Testament, gibt es zwei ganz besonders bekannte Johannese, sag ich mal. Ja, eigentlich gibt es auch noch mehr. Es gibt noch einen Johannes Markus, aber das sind die ganz bekannten. Einmal Johannes der Täufer und einmal der Jünger Johannes, der das Johannesevangelium geschrieben hat und die Offenbarung geschrieben hat. Ja, und hier geht es um welchen Johannes? Weiß das jemand? Johannes der Täufer. Ganz genau. Er wurde deswegen Johannes der Täufer genannt, weil das ein ganz, ganz großer Prediger war im Volk Israel. Er hat Predigten gehalten. Mensch, da konntest du dich am Stuhl festhalten und festkrallen. So interessant hat er gepredigt. Wir werden uns gleich ein paar Aussagen von ihm anhören. Und er hat nicht so gepredigt, so nett, wie ich es getan habe. Ich habe heute noch gesagt, Arlene, schön, dass du da bist. Ich habe gesagt, Lukas, freue mich, dich zu sehen. Ich habe euch alle nett begrüßt, glaube ich, oder? Vielleicht bin ich auch gar nicht nett, aber ich gebe mir echt Mühe. Der Johannes, der hat ganz, ganz anders gepredigt, sage ich euch. Er war in der Sache unbestechlich. Er hat das Wort Gottes gepredigt und ihm war Schnuppe, was die Menschen dazu gesagt haben. Ihm war wichtig, was Gott den Menschen zu sagen hatte. Und wer da so ein bisschen kam und so schmeichelhaft, da hat er ganz klar gesagt, so nicht, tue, was Gott sagt. Er hatte ein strenges Gesicht, aber er hatte ganz hohes Ansehen bei den Menschen, sogar bis ganz oben in der Gesellschaft in Jerusalem, bis in die hohen Priester und die Priester und Schriftgelehrten, die alle hatten größten Respekt vom Johannes, dem Täufer. Und wer war Johannes der Täufer noch? Vielleicht ganz kurz dazu. Man könnte darüber einen ganzen Abend machen, aber wir haben die Zeit dazu nicht. Nur, wer war er noch? Vielleicht zwei Dinge, die relevant sind. Ja, genau. Elisabeth und Zacharias hießen die beiden Eltern, ja. Und er war auch verwandt mit Jesus, ja. Man kann sagen, so, er war der Cousin von Jesus, ja. Er war ein halbes Jahr älter als Jesus, ja, also ganz, ja, und er war vorausgesagt durch den Propheten Jesaja, dass er den Weg bereiten soll. Da heißt es, da sagt der Johannes, der Jesaja, die Stimme eines Rufenden ertönt in der Wüste, bereitet den Weg des Herrn, macht seine Pfade eben, jedes Tal soll ausgefüllt und jeder Berg und Hügel erniedrigt werden und das Krumme soll gerade und das Holprige soll eben werden und alles Fleisch wird das Heil Gottes sehen. Er war der Prediger, den Gott vorausgeschickt hat, um Jesus den Weg zu bereiten. Und dann bei einer ganz besonderen Begegnung, ganz Israel, ich sag mal so, die Tagesschau der damaligen Zeit war voll von dem, was Johannes gepredigt hat. Er war das Thema. Damals gab es keine Tagesschau. Ihr versteht diesen Gedanken. Das war, ja, in der Bildzeitung der damaligen Zeit stand es drin. Die gab es auch noch nicht. Ihr wisst, was ich meine. Überall Johannes der Täufer, er hat gesagt, er hat gepredigt. Was sagst du dazu? Am Lagerfeuer, zu Hause, überall hat man geredet, was Johannes der Täufer gepredigt hat. Und an einem Tag, sagt er, ist er am Predigen und auf einmal kam Jesus. Und er sagt, siehe, das zeigt auf ihn und sagt, siehe, das Lamm Gottes, das der Welt Sünde trägt. Und so hat er gepredigt und alle Menschen haben gesehen, dieser Jesus, der da kommt, ist der Erlöser. Und da war der Andreas, der Fischer, der Bruder von Simon Petrus, der hörte zu und er war ein Jünger von Johannes dem Täufer. Jetzt hört er, wie Johannes sagt, das ist der Erlöser, das Lamm Gottes. Und ab da ging Andreas von Johannes weg zu Jesus. Und Johannes war nicht darüber traurig, denn er wusste, er musste ja nur den Weg vorbereiten. Und dann ab da folgte Petrus Andreas dem Jesus nach und er nahm auch den Simon Petrus, den Jesus später den Namen Petrus gegeben hat, den nahm er mit und die folgten Jesus nach. Und ein anderer Fischer und der nächste, Jakobus und Johannes, kamen dazu, bis es nachher 12 waren. Ja, also Johannes der Täufer, von dem sagt Jesus auch, dass von allen Männern, die geboren wurden, von allen Menschen, die geboren wurden, keiner größer ist als Johannes der Täufer. Kennt ihr Karl den Großen in der deutschen Geschichte? Oh ja, warum hat er nicht gesagt, Karl der Mickrige? Das will keiner hören. Ja. Napoleon. Ne? Das ist so. Jeder sagt, jeder macht sich groß in der Geschichte. Jeder will große Fußstapfen in der Geschichte hinterlassen. Ja. Auch die Zaren. Ja. Peter, der Große, nicht der Mickrige. Und die machten sich groß. Und wollten etwas hinterlassen, weil sie wussten, sie haben nicht lange und sind in die Geschichte eingegangen. Jesus sagt aber, dass es keinen Größeren gab als Johannes der Täufer. Und sein Leben endete sehr frühzeitig durch die Enthauptung des Königs Herodes. Ja. Es war der größte Mensch, der über die Erde gegangen ist. Jetzt schauen wir uns an, was dieser Johannes gepredigt hat. So begann Johannes in der Wüste und taufte und verkündete eine Taufe der Buße zur Vergebung der Sünden. Er rief den Leuten zu, tut Buße. Ich habe einer meiner Brüder wusste nicht, was Buße tun bedeutet. Der hat das immer verwechselt mit Busse. Hat gesagt, tut Busse. Naja, was hat das mit Busfahren zu tun? Er musste immer zur Schule fahren mit tut Busse. Buße. Er wird nur im scharfen S geschrieben, aber hat mit dem Busse, mit den Bussen, mit der Linie 162 nichts zu tun. Ja, das konnte er früh nicht verstehen. Er hat lange gesagt, was ist Buße tun? Viele wissen heute auch nicht, was Buße tun ist. Buße tun bedeutet umkehren von den Sünden. Und er hat den Leuten die Sünden genannt. Und Buße tun heißt, der Predigt zuzuhören mit diesen zwei komischen Organen, die jedem an den Kopf gewachsen sind. Und das darüber nachdenken, es für wahr halten und umzukehren von den Sünden. Du sollst nicht stehlen, du sollst nicht lügen, du sollst deine Frau nicht betrügen, du sollst die Wahrheit sagen und solche Dinge. Und das müssen wir annehmen. Wer dann sagt, will ich nicht, das ist so einer, der den Himmel nicht will, der sagt, lieber bleibe ich obdachlos, ich gehe wieder weg, will ich nichts mit zu tun haben. Er kehrt nicht um. Und dieser Johannes der Täufer sagt, tut Buße. Bekehrt euch. Ich lese eine Geschichte, eine Predigt aus von ihm vor. Und dann merkt ihr, wie er gepredigt hat. Und jetzt müsst ihr euch vorstellen, viele Leute hörten zu. Ja, dann waren sie nicht bei Deutschland sucht den Superstar oder bei irgendeiner Fußballübertragung bei der Bundesliga, sondern sie hörten alle zu, was dieser Mann zu predigen hatte. Und er sprach zu der Volksmenge, die hinausging, um sich von ihm taufen zu lassen. Und jetzt hört zu, was er predigt. Schlangenbrut! Wer hat euch unterwiesen, dem kommenden Zorn Gottes zu entfliehen? So bringt nun Früchte, die der Buße würdig sind und fangt nicht an, bei euch selbst zu sagen, wir haben Abraham zum Vater. Denn ich sage euch, Gott vermag dem Abraham aus diesen Steinen Kinder zu erwecken. Es ist aber auch schon die Axt an die Wurzel der Bäume gelegt. Jeder Baum nun, der keine Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Da fragten ihn die Menge und sprach, was sollen wir tun? Ja, die sind getroffen durch die Predigt. Ja, und nun, was sollen wir tun? Und er sagte zu ihnen, wer zwei Hemden hat, der gebe dem, der keines hat. Und wer Speise hat, der gebe, mach es ebenso. Es kamen auch Zöllner, um sich bei ihm taufen zu lassen. Und er sprach zu ihnen, Meister, was sollen wir tun? Er sprach zu ihnen, fordert nicht mehr, als euch vorgeschrieben ist. Es fragten ihn aber auch die Kriegsleute und sprachen, was sollen wir tun? Und er sprach zu ihnen, misshandelt niemand, erhebt keine falsche Anklage und seid zufrieden mit eurem Sold. Jetzt schaut mal, da kommen alle möglichen Leute. Ja, schauen wir mal, er sagt, tut Buße, kehrt um, hört auf zu betrügen, zu lügen und zu misshandeln und lebt ein Leben, das Gott gefällt. Und da kommen die Leute, werden einige genannt. Da kommt einer, der wohlhabend ist, somit alle Deutschen. Zu Hause 21 Grad, Internet, Netflix, Chips, alles da. Super, Auto vor der Tür, morgen früh geht's los zur Arbeit. Einige sitzen dann 8 Stunden ab, kommen nach Hause, einige müssen auch arbeiten, gibt's auch, ja, und kommen dann nach Hause und dann setzt sich das fort. Und wir leben in einem Land, wo man sich nicht so viel Sorgen machen muss. Uns geht es sehr, sehr gut. Den meisten Deutschen geht's extrem gut, wenn man das weltweit vergleicht. Hier gibt's keine Slums, hier kommt jeder über die Runden. Und wenn nicht, dann hilft der Staat. Und dann heißt es, wer zwei Hemden hat, gebe dem, der keines hat. Stellt euch mal vor, es gäbe kein Hartz IV. Wisst ihr, wie viele Bettler hier in Untereschbach, in Oberrat, in Köln säßen? Da wären Hunderte und Tausende Reih an Reih, wenn der Staat nicht helfen würde, wenn es das nicht gäbe. Aber damals, da hat keiner hingeguckt. Und dann sagt er, helft denen, wenn ihr was habt. Da kommen andere, die Zöllner, die Leute ausgenommen haben und sagen, was sollen wir tun? Er sagt, hört auf, die Leute zu auszunehmen. Nehmt nur das, was euch zusteht. Wenn 20% in der Liste stehen, dann nehmt 20 und nicht 30. Oder 40. Seid nicht bestechlich, seid ehrlich. Nehmt nur, was euch zusteht. Und die Kriegsleute haben gesprochen, was sollen wir tun? Und ich will euch was sagen. Wenn so ein Oberst kommt, getroffen von der Predigt von dem Johannes, dem Täufer. Und er sagt, was soll ich tun? Überleg mal, wie der getroffen sein muss, dass so ein Oberst, der die Leute, der im Blut badet, wenn es Krieg gibt. Wenn der auf einmal kommt zum Johannes, den Täufer, und sagt, was soll ich tun? Dann muss die Predigt wirklich gesessen haben, nicht? Weil sonst wird er ja nicht kommen. Und jetzt kommt dieser Kerl, der fragt, was sollen wir tun? Und er sprach, misshandelt niemand. Das haben die nämlich gemacht. Haben die Leute, bevor sie die erschlagen haben oder abgestochen oder enthauptet haben, haben sie gequält und alles Mögliche mit denen gemacht, was in Tierversuchen sogar verboten ist. Das tut nicht, das gefällt Gott nicht. So hat er mit ihnen geredet. Und überlegt mal, wenn so ein Oberst kommt oder ein Arzt kommt oder ein Schriftgelehrter kommt oder ein Reicher kommt oder ein Zöllner kommt und die fragen, was soll ich tun? Zöllner waren super unbeliebt damals. Dann muss das denen unter die Haut gegangen sein. Und ich habe euch begrüßt heute so sinngemäß. Ihr Lieben, schön, dass ihr alle da seid. Wisst ihr, wie Johannes der Täufer die damaligen Zuhörer begrüßt hat? Schlangenbrot! Ja, Mensch. Wisst ihr, was heute stehen würde, wenn ich am Sonntag predige? Und dann würde ich sagen, Schlangenbrot, schön, dass ihr alle da seid. Da würden die Leute einen Daumen nach unten bei YouTube machen und sagen, der Mann, der ist doch nicht ganz bei Trost, nicht? Warum hat er die Menschen, alle seine Zuhörer, Schlangenbrut genannt? Weil jeder Mensch vor Gott schuldig ist. Der eine mehr, der andere weniger, aber alle sind sie schuldig. Alle sind sie Sünder. Und er nennt sie Schlangenbrut deswegen, weil eine Schlange eklig ist. Das macht Sünde mit Menschen in Gottes Augen. Schlangen sind listig, Schlangen sind gefährlich, können einem sogar ja, mit ihrem Gift das Leben kosten. Und jetzt wird von einer Schlangenbrut gesprochen. Wisst ihr, Schlangen legen ja Eier, nicht? Und hunderte Eier. Und dann kommen dieses ganze Gewürm da kriegst du Grusel, wenn du so in der Schlangenbrut guckst, in so eine Höhle, wo dann so die ganzen Viecher dann so rausklettern und du weißt, das ist die nächste Generation, die wieder 50 Menschen umbringt, nicht? So, und jetzt würdest du doch nicht dein Kind da rein so reinhängen. Oh, komm, Jonas, ich lass dich da mal rein. Ne? Einen schönen Nachmittag. Würdest du doch nicht machen, oder? Und so sind die Menschen in Gottes Augen. Schlangenbrot, so spricht er sie an. Er schimpft nicht über sie, sondern sagt ihnen ihren Zustand, den sie vor Gott haben. Mit ihren Sünden stellt jeder Mensch eine Schlangenbrut vor Gott dar. Voller Sünden, Gift und List, hinterhältig. Jeder sucht seinen Vorteil, zieht den anderen über den Tisch, lügt, dass sich die Balken biegen, sieht seinen Vorteil, betrügt, macht sich schön auf der anderen Seite, um seine Vorteile zu haben. Schlangenbrot, so hat er es ja angesprochen. Und die Predigt hat gesessen. Und da kommen sie alle und sagen, was soll ich tun, was soll ich tun, was soll ich tun? Und er sagt ihnen, was sie tun sollen. Umkehren, tut Buße, sagt er. Also sie hatten ein Schuldbewusstsein und wussten, ich muss Buße tun. Ich muss umkehren. Ich muss mich bekehren zum lebendigen Gott. Denn ich bin ein Sünder. Ein kleines Beispiel, das ich euch noch erzählen will. Ich habe hier in dem Bibelkurs schon mehrfach gemacht, ja. Da saß rechts neben mir eine ganz liebe Frau. Und da habe ich die gleiche Lektion gemacht. Wir saßen dort mit etwa 17 Leuten, erinnere ich mich, im Privatzimmer. Da haben Leute, die noch gar nicht bekehrt waren, gesagt, ja, ich habe sie eingeladen zum Bibelkurs. Komm, machen wir das bei uns. Haben die sich angeboten. Und dann haben sie das Wohnzimmer umfunktioniert. 17 Leute saßen wir, das war noch vor Corona, ja. Dann saßen wir da zusammen. Und da saß rechts neben mir, ich saß vor Kopf, saß eine junge Frau. Und ja, im mittleren Alters, so. Und dann habe ich gesagt, jetzt seid mir nicht böse. Ich werde das Gleiche jetzt mit euch machen, was Johannes mit den Zuhörern gemacht hat. Ich werde jeden von euch persönlich ansprechen und werde sagen, ihr Schlangenbrut oder du Schlangenbrut, tue Buße von deinen Sünden. Und dann fing ich an mit ihr. Hab ihren Vornamen genannt. Schlangenbrut, tue Buße von deinen Sünden, spricht der Herr. Und dann weiter. Plötzlich, oh, geht mir unter die Haut jetzt. Da war ich 3-4 Personen weiter, sah ich, wie sie neben mir anfing zu weinen. Und nachher sagt sie, Andreas, das war gut. Ich habe erkannt, dass ich eine Sünderin bin. Ich bin nichts anderes als das, was Johannes der Täufer gesagt hat. Ich bin eine Schlangenbrut. Sie hat sich zu Jesus Christus bekehrt, ist eine der besten Frauen in unserer Gemeinde geworden. Aber als ich gesehen habe, dass sie auf einmal Tränen hatte, habe ich gedacht, der Same des Evangeliums ist in ihr Herz gefallen. Sie hat erkannt, dass sie eine Schlangenbrut ist. Und ich will euch jetzt nicht alle einzeln. Es wird zu lange dauern, aber ich will doch den einen oder anderen einfach mal so rauspicken und das Gleiche sagen. Einfach, damit wir wissen, wer wir ohne Christus, ohne Vergebung sind in Gottes Augen. Walter, Schlangenbrut, tue Buße von deinen Sünden. Lukas, Schlangenbrut, tue Buße von deinen Sünden. Deine Sünden klagen dich an, du gehst auf ewig verloren. Wie heißt es hier? Es ist schon die Axt an die Wurzel der Bäume gelegt. Jeder Baum, der nun keine Früchte bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Von welchem Feuer spricht er, Lukas? Von der Hölle. Das war eine Predigt. Schlangenbrut und Hölle kam in diesem kleinen kurzen, in dieser Kurzpredigt vor. Tue Buße, sonst kommst du genau dahin. Allein. Schlangenbrut. Tue Buße von deiner Unmoral und deinen ganzen Sünden, die dich anklagen vom lebendigen Gott. Und so könnte ich fortsetzen. Sonja, Schlangenbrut. So hat Johannes der Täufer die Leute angesprochen. Tue Buße von deinen Sünden, sonst stehst du vor Gott mit all deinen Sünden. Und dann kommst du in das Feuer, von dem Jesus auch spricht. Also eine Predigt, die hat's in sich, oder? Liebe Freunde, ich höre jetzt auf, weil sonst dauert es zu lang. Aber ich werde nie vergessen, wie heilsam das war. Mich rührt das bis jetzt, wie diese Frau auf einmal in Tränen ausbrach. Und noch 1-2 Jahre später sagt sie, Andreas, ich bin die Schlangenbrut, die Vergebung bekommen hat bei meinem Jesus. Ist das nicht schön? Wunderbar. Der erste Punkt war jetzt ein bisschen lang. Johannes, der Täufer. Er hat gepredigt, was? Buße, tut Buße. Jetzt gehen wir weiter. Was hat Jesus gepredigt? Zweiter Punkt. Ganz interessant. Wer möchte den Bibelvers lesen, was Jesus gepredigt hat? Bitte. Wer möchte? Ja.
Von da an begann Jesus zu verkündigen und zu sprechen, tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nah herbeigekommen. Matthäus 4, Vers 15.
Genau. Wisst ihr, was typisch ist bei Religionsstiftern? Die immer neue Ideen haben. Da kommt der eine, der verkündigt diese Botschaft, der nächste diese Botschaft, immer wieder. Aber wisst ihr, was bei der Bibel wunderbar ist, und wir machen ja einen Bibelkurs, dass Gott der gleiche ist. Seine Prediger von Mose an bis zur Offenbarung sagen immer das Gleiche. Und da Gott unveränderlich ist, predigt Johannes der Täufer auf Punkt und Komma das Gleiche wie der Herr Jesus auch. Tut Buße, kehrt um von euren Sünden. Das war seine erste Predigt. Ihr könnt mal schauen, im Matthäus-Evangelium, wenn ihr mal die Überschriften schaut, ja, ich zeige es euch ganz kurz, Matthäus 1, da ist das Geschlechtsregister Jesu. Übrigens, Matthäus, ein Zöllner, der sich zu Jesus bekehrt. Ganz interessant, nicht? Okay? So. Und der folgt Jesus nach und schreibt das Matthäusevangelium. Dann wird von der Geburt Jesu gesprochen im ersten Kapitel. Dann die Weisen aus dem Morgenland, die Weihnachtsgeschichte, kommt in Matthäus Kapitel 2 vor. Dann flieht Josef, weil ihm der Engel gesagt hat, dass er fliehen muss wegen Herodes, nach Ägypten. Dann kehrt er zurück, nachdem Herodes gestorben ist, nach Nazareth. Dann verkündigt Johannes der Täufer, die Menschen eine Schlangenbrut sind. Das ist die Stelle, die wir eben gelesen haben. Danach lässt sich Jesus von Johannes taufen, obwohl er es gar nicht nötig hatte. Dann wird Jesus versucht in Kapitel 4 und dann verkündigt, da kommt seine erste Predigt. Und die lautet so: Von da an begann Jesus zu verkündigen und zu sprechen, tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe gekommen. Das war die erste Predigt Jesu auf dem Planeten Erde. Tut Buße. Merkt ihr, dass er das Gleiche verkündigt wie Johannes der Täufer? Das Gleiche. Der Geist Gottes ist der gleiche bei Johannes und auch Jesus, der selbst Gott ist, der Mensch wurde, er sagt das Gleiche. Und wir werden gleich sehen, dass die Apostel es auch sagen. Tut Buße. Jesu erste Predigt, tut Buße. Kehrt um von euren Sünden. Ihr seid verloren in euren Sünden. Wenn ihr nicht umkehrt, kommt ihr an diesen verfluchten Ort. Tut Buße. Wisst ihr, was die letzte Predigt Jesu ist? Weiß das jemand? Ich will mal sagen, bei dem Thema heute, dreimal dürft ihr raten. Ganz genau. Ganz genau. In Lukas 24, Vers 47 spricht Jesus wieder davon, dass alle Menschen an allen Orten Buße tun sollen. Ich lese Lukas 24, Vers 47. Und er sprach zu ihnen: So steht es geschrieben, und so musste der Christus leiden und am dritten Tag aus den Toten auferstehen. Und in seinem Namen soll Buße und Vergebung der Sünden verkündigt werden unter allen Völkern, beginnend in Jerusalem. Und dann spricht er weiter, wie es weitergeht. In seinem Namen, wisst ihr, warum ich den Bibelkurs mache? Im Namen Jesu habe ich was zu predigen, tut Buße. Das war seine letzte Predigt. Wenn du Lukas Evangelium liest, dann sagt er das in Vers 47, dass Buße gepredigt werden soll. Und ein paar Verse danach die Himmelfahrt Jesu. Und wir sehen, und es geschah, indem er sie segnete, schied er von ihnen und wurde aufgehoben in den Himmel. Das war seine letzte Predigt. Tut Buße. Was stellen wir fest? Dass Jesus das Gleiche sagt wie Johannes der Täufer. Und Jesus hat es zu allen möglichen Leuten gesagt. Er hat es zu den Schriftgelehrten gesagt, zu den Pharisäern, zu den Obersten des Volkes. Er hat aber auch mit Huren gesprochen, auch mit Zöllnern. Und in der damaligen Gesellschaft war es so, dass die Huren der Abschaum der Gesellschaft waren, der Inbegriff der Sünde. Und Zöllner ebenso. Das waren die Betrüger, ja, die Leute über den Tisch gezogen haben. Ganz interessant, es gibt ja in Hamburg, glaube ich, da gibt es ja die Reeperbahn. Ja, eine sehr große Sündenmeile, wo sich ein Bordell ans andere reiht, wo die Prostituierten draußen stehen. Ich war noch nie dort, deswegen weiß ich es nicht so genau, wie es war, aber ich habe viel davon gehört. Und man weiß, das ist diese Sündenmeile Deutschlands. Interessant, da weiß man, wenn du sündigen willst, musst du zur Reeperbahn gehen, nicht? da weiß man, das ist Sünde. So rumzuhuren ist Sünde. Wir haben es zwar in jedem Film, sind diese Szenen und Hollywood will das überall unterbringen, aber eigentlich weiß der Mensch, das ist Sünde. Das wissen auch Leute, die nicht gläubig sind. Genauso wie die Hehler und die Leute, die Geld machen, ja, mit Betrug, also die ganzen, es wird ja sehr viel betrogen, ja, im großen Stil, nicht nur alles im Drogengeschäft, sondern auch, Mafia ist ja in vielen Bereichen sehr, sehr tätig. Der Staat wird auch professionell von Betrügern, von Firmen hinters Licht geführt. Und je größer eine Firma ist, umso weniger Steuern bezahlen sie, weil sie genau wissen, wie sie den Staat aushebeln können. Und diese Menschen, denen hat Jesus auch gesagt, tut Buße. Und da treffen wir mal auf einen ganz, ganz großen Mann der damaligen Zeit, der sehr klein von Wuchs war, aber ein großer, ein Oberzöllner, Zachäus. Und jetzt will ich mal mit euch zusammen anschauen, wie dieser große Mann, klein von Wuchs, war Lenin übrigens auch. Und man sagt auch von Napoleon, ein kleiner Mann, aber Napoleon der Große, nicht? Er war wohl sehr klein, sagt man. Ja, und Zachäus war auch ein großer Mann, der sehr klein war. Ja, und der hört dann auch, hört mal, was Jesus mit ihm dort bespricht. Und siehe, ich lese eine Stelle aus Lukas 19, Vers 2. Und siehe, da war ein Mann, genannt Zachäus, ein Oberzöllner. Und dieser war reich. Und wenn die Bibel das sagt, reich, hör mal, dann war das nicht so. Der hat 1.000 Euro mehr im Monat gehabt als der Patrick. Also das ist, reich bedeutet, ach Patrick, hör mal, das, was du da verdienst im Monat, das gebe ich pro Woche an Trinkgeld, nicht? Oder pro alle drei Tage, nicht? Also reich. Okay? Jetzt könnt ihr euch mal vorstellen, wie sein Haus aussah. Weil wohin mit dem Geld? Wenn du reich bist, ne? Dann guck mal, die ganzen, habe ich mal geschaut, so Immobilien von den Superreichen. Da wird das Grundstück immer größer, immer mehr Palmen, immer mehr Meeresblick, immer mehr Kameras, immer größere Garagen für die ganzen Bentleys und so, ne? Immer größer. So. Und er wollte gerne Jesus sehen, dieser Zachäus, wer er sei, und konnte es nicht wegen der großen Volksmenge, denn er war von kleiner Gestalt. Da lief er voraus und stieg auf einen Maulbeerbaum, um ihn zu sehen. Denn dort sollte er vorbeikommen. Und als Jesus an den Ort kam, blickte er auf und sah ihn und sprach zu ihm, Zachäus, steige schnell herab, denn heute muss ich in deinem Haus einkehren. Und er stieg schnell herab und nahm ihn auf mit Freuden. Als sie es aber sahen, murrten sie alle und sprachen, er ist bei einem sündigen Mann eingekehrt, um Herberge zu nehmen. Alle murrten. Überlegt mal, alle, die da waren, eine Volksmenge, da ist Jesus unterwegs wie bei einer Großdemo, ja, nur dass sie hier zuhören, wie er predigt, ja, da folgt ihm eine riesen Volksmenge und alle sind unzufrieden, dass er gerade zu diesem Mistkerl geht, der uns alle über den Tisch zieht. Jede Woche, jeden Tag, wenn wir an ihm vorbeigehen, nimmt er mehr, als ihm zusteht und hat seine Ganoven überall an jedem Tor stehen, die uns abziehen. Alle ärgern sich über diesen Sünder. Damals war das horizontale Gewerbe Sünde wie die Reeperbahn. Heute weiß der Deutsche, das ist sündig. Ja? Und die Finanzbetrüger hier, Zachäus, die waren auch so richtig verrufen, verrucht in der ganzen Gesellschaft. Die haben auch heute so verruchte Bereiche in der Gesellschaft. Und Jesus geht gerade zu ihm. Interessant. Jesus geht auch zu Huren und Huren kommen zu ihm. Kleinen Einschub. Da ist Jesus bei einem ganz, also ist er zu Mittag eingeladen, ja, und isst mit einem ganz, ganz hohen Schriftgelehrten. Und der will sich an Jesus messen. Selbstgerecht. Findet sich toll. Mein Haus, kennt ihr das, ne? Diese Werbung, mein Haus, meine Frau, meine Kinder, mein Pferd, mein Wohnmobil, ne? Ganz selbstgerecht. Ich habe alles mir selbst aufgebaut und ich bin ein wunderbarer Mensch. Da kommt eine Frau in sein Haus, die eine Hure ist. Ich will jetzt nicht wissen, wie viele Gäste, die anwesend waren, sie persönlich kannten. Weil die Hure lebt ja von irgendwas, nicht? Aber diese Hure, die hat gemerkt, das ist Sünde vor Gott, was ich tue. Und Leute kommen da nicht so leicht raus, so wie dieser Landstreicher oder dieser Obdachlose. Versucht dem eine Arbeit zu besorgen, versucht dem eine Wohnung zu bekommen. Den nimmt ja keiner. Die kommen da nicht raus aus dem Loch, wenn da nicht Gott hilft. Und deswegen, der Herr Jesus ist ganz anders. Der schaut nicht auf sie und sagt, ey, oder so. Er nimmt sich ihre an. Sie kommt, Jesus, sie lagen ja damals zu Tisch. Und sie kommt und die Füße waren ja weg vom Tisch. Die waren ja auch damals ziemlich schmutzig und stinkig, weil man über die Straße gegangen ist. Nicht so schön, wenn man dann so, man saß nicht zu Tisch, man lag zu Tisch. Und sie kommt ans Fußende. Und dieser Schriftgelehrte, das hat ihm überhaupt nicht gepasst. Was hat diese Hure in meinem Haus zu tun? Also es wäre schon komisch, wenn wir gerade zum Mittag essen und da kommt eine Prostituierte bei mir in meine Wohnung. Und dann gucke ich mit meinen Kindern und mit meiner Frau, hallo, hast dich verlaufen? Was ist hier los? Nicht? Schon komisch. Aber sie kommt und sie weint schrecklich an den Füßen Jesu und weint und weint und die Tropfen, ihre Tränen tropfen auf den Füßen Jesu. Ich kann mir vorstellen, wie die Tränen die Füße abgewaschen haben. Und sie trocknete dann, also küsste die Füße und war an den Füßen. Und was ich lese, Jesus ließ das zu und sagte nichts. Dieser Schriftgelehrte sagt, wenn Jesus wirklich der Messias ist, wenn der ein Prophet wäre, der wirklich weiß, wer diese, dann wüsste er, dass diese Frau eine Hure ist. Weißt du, was ich gemacht hätte? Wahrscheinlich hätte ich meine Füße zurückgezogen, weil ich finde es komisch, wenn eine fremde Frau an meinen Füßen rummacht. Ja, ist schon ein bisschen, aber Jesus lässt die Füße ausgestreckt, zieht sie nicht zurück. Ich in meiner Dummheit hätte sie zurückgezogen, weil ich das nicht erkennen würde. Ich würde überlegen, was denken die anderen? Jesus ist egal, was die anderen denken. Jesus will, dass diese Frau Frieden bekommt beim lebendigen Gott. Und dann erklärt er diesem Hausbesitzer, wo er zu Besuch ist, du hast mich nicht geehrt. Aber diese Frau hat nicht aufgehört, seit sie reingekommen ist, meine Füße zu küssen und meine Füße mit ihren Tränen zu benetzen. Und dann sagt Jesus einen wunderschönen Satz. Jetzt ganz wichtig zuhören. Wem viel vergeben ist, der liebt viel. Wisst ihr, warum ich Jesus lieb habe? Weil ich bin ein Hurer. Ja, ich habe meine Frau nie betrogen, aber ich weiß, was in meinem Kopf los ist. Was dort los ist, das sind Abgründe. Und was sagt Jesus in der Bergpredigt? Wer eine Frau ansieht, hat es schon getan. Vor Gott ist es schon Sünde. Hier in meinem Kopf, da sind schon Videotheken abgelaufen von Videos, die ich nie live gesehen habe, aber hier ist schon alles gewesen. Was bin ich? Das ist Ehebruch, sagt die Bibel. Und Jesus sagt, wem viel vergeben ist, liebt viel. Wie viel haben wir gelogen? Wissenschaftler sagen, der Mensch lügt am Tag etwa 200 Mal. Ich weiß nicht, wo sie die Zahl her haben. Ich gebe es nur weiter. Wir sitzen hier als Ehebrecher, Lügner und Diebe. Der eine mehr, der andere weniger. Aber Jesus sagt, wem viel vergeben ist, liebt viel. Der Hausherr, der fand sich toll. Deswegen liebte er Jesus nicht. Diese Hure wusste, ich brauche Vergebung. Ich bin eine Schlangenbrut. Und in diesem Sündenbewusstsein ihre Trauer über ihre Sünde, ihre Reue brachte sie zum Ausdruck und weinte bitterlich. Überleg mal, die war vielleicht vorher noch irgendwo mit einem im Bett. Dann springt sie auf, hat von Jesus gehört, hat die Schnauze voll von ihrem Leben und läuft zum Sündenheiland und macht Schluss mit ihrem schmutzigen Leben. Ist das nicht schön? Diese Frau werden wir im Himmel wiedersehen. Als Schwester, als hätte sie nie gesündigt. Warum? Weil Jesus ja alles vergeben hat. Sie wird so rein sein wie der Herr Jesus selbst. Apostel Paulus sagt, wer an Jesus glaubt, dem wird die Gerechtigkeit Jesu zuteil. Er gibt uns die Gerechtigkeit, die er hat. Wir werden in einem weißen Kleid von einem heiligen Gott stehen, als hätten wir nie gesündigt, weil Jesus uns abgewaschen hat mit seinem Blut. Wer zum Sündenheiland kommt, dem vergibt er alles. Jesus hatte also mit diesen Huren zu tun, die übrigens jetzt eine ganz edle Schwester geworden ist, die erkannt hat, ich bin eine Schlangenbrut. Jetzt schauen wir mal, switchen wir mal oben zu einem anderen verruchten Menschen, zum Zachäus. Was passiert bei ihm? Ich lese weiter. Zachäus aber trat hin und sprach zu dem Herrn, siehe, Herr, die Hälfte meiner Güter gebe ich den Armen, und wenn ich jemand betrogen habe, so gebe ich es vierfältig zurück. Der bekehrt sich in seinem eigenen Haus in Anwesenheit Jesu, glaubt, dass er der Messias ist und macht Schluss mit allem. Und wer sich vor der Kohle trennt, von der Kohle trennt, der ist echt. Jetzt überlegt mal, was das bedeutet. Die Hälfte gebe ich ab. Angenommen, der hätte 4 Millionen. 2 sind schon mal weg. So, 2 weg. Gibt er ja weg. Bleiben noch 2. Diese 2 sind ja ergaunert und erstohlen, nicht wahr? Jetzt will er es vierfältig zurückgeben. Wisst ihr, was übrig bleibt? Nichts. Er muss sogar noch sein Haus verkaufen, um das alles abzugeben, was er jetzt hier verspricht. Und das ist er bereit abzugeben, weil er erkennt, ich bin eine Schlangenbrut und kehre um, ich tue Buße. Er macht Schluss mit allem. Die Hure hat keinen Mann mehr an sich rangelassen und er, die ehemalige, ja, die sich bekehrt hat, hat sich bekehrt zu Jesus. Sie liebt jetzt den Herrn Jesus, weil er die Sünden vergeben hat und hat damit aufgehört mit diesem horizontalen Gewerbe. Genau wie dieser Gauner hier, der die Leute über den Tisch zieht, er hat aufgehört. Und dann sagt der Jesus, heute ist diesem Haus Heil widerfahren, weil auch er ein Sohn Abrahams ist. Und damit meint er nicht jetzt hier, dass er ein Jude ist, ja, also ein Nachkomme Abrahams, sondern dass er gläubig geworden ist. Die echten Gläubigen sind die Söhne Abrahams, die, die dem Glauben Abrahams folgen. Er vertraute Gott, ja, und folgte ihm. Und das sind die echten Gläubigen. Und dann sagt Jesus, denn der Sohn des Menschen ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Oh, wie schön. Wir sind zwar Schlangenbrut, alle zusammen, aber er ist gekommen, um zu retten, was verloren ist. Ist das nicht schön zu wissen? Aber er ist nicht zu den Selbstgerechten gekommen, die sich toll finden, die eine geschwollene Brust haben vor Stolz. Ich habe alles richtig gemacht. Zu denen ist er nicht gekommen. Er ist nicht zu den Gerechten gekommen, die zu den Selbstgerechten, sondern zu Sündern. Wenn du also merkst, dass du eine Schlangenbrut bist, ein Mensch, der Sünde hat im Leben, und das muss nicht unterste Laternenpfahl sein, das ganz unterste in der Gesellschaft, nicht das der Abschaum der Gesellschaft, das reicht, wenn wir durchschnittliche Gauner sind, durchschnittliche Sünder sind, die sind ja ebenso verloren wie die ganz unten, nicht? Die sind ja, deswegen, wer sich das aber erkennt, selbst wenn du der größte Sünder wärst, die Gnade Gottes reicht. Wenn wir das erkennen, dann ist Jesus genau der, der richtig ist für uns, denn er ist für Sünder gekommen. Und wenn er für Sünder gekommen ist, interessant ist, jetzt schaut mal nochmal, was er hier sagt. Er sagt im Zusammenhang mit Zachäus, in seinem Haus, denn der Sohn des Menschen ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Und damit meint er alle, die verloren sind, die sich als Sünder erkennen. Für die ist Jesus gekommen. Für die Sünder. Die sind verloren. Für die ist er gekommen. Und deswegen will ich dir Mut machen. Sehe dich selbst als Sünder. Weil wenn du dich für ja, ganz gut hältst und dich mit deiner bösen Nachbarin vergleichst, die jeden anranzt und deinen Nachbarn gegenüber, der immer schimpft, und der eine, der sehr, sehr, der andere Nachbar, der vielleicht unfreundlich ist zu seiner Frau, dann könntest du ja meinen, ich bin ja ganz, ganz in Ordnung. Aber sehe dich, wenn du unter der Predigt von Johannes dem Täufer stehen würdest, ich bin eine Schlangenbrut. Oder sehe dich als Sünder, wenn du vor Jesus stehst. Dann dafür ist Jesus gekommen. Er sagt es hier in dem Haus in seiner kurzen Predigt. Denn der Sohn des Menschen, damit meint er sich selbst, ist gekommen, um zu retten, was verloren ist. Wir gehen weiter zum dritten Punkt. Es geht wieder um Buße. Wer möchte diese Stelle lesen? Es geht jetzt nämlich darum, was haben denn die Apostel, die Jünger Jesu, nachdem Jesus in den Himmel gefahren ist, was haben die gepredigt? Ja, genau. Patrick, möchtest du das lesen?
Ich mache ja. Zwar hat Gott die Zeit der Unwissenheit übersehen, nun aber gebietet er allen Menschen, allen Enden, Buße zu tun.
Genau. Ich erkläre jetzt diese Stelle. Dieser Punkt wird etwas kürzer sein als die zwei ersten. Da predigt der Apostel Paulus. Einer, der vorher in seinem alten Leben ein Verfolger der Christen war. Er hat sie umgebracht, hatte Freude daran, als er Stephanus gesehen hatte, das ist der erste Jünger, der gesteinigt wurde, ein Märtyrer, der erste Märtyrer der Christenheit. Und der hatte dabei gestanden und hat es mit Genugtuung angeschaut, wie er dort stirbt und wie das Blut, ja, wie er Blut überströmt, quasi den Geist aufgibt. Da hat er Freude dran gehabt. Also einer, der wirklich kaltblütig war. Der es für richtig hielt. Ich habe heute zufällig in den Nachrichten geschaut, die Annalena Baerbock war in Israel jetzt und hat da bei der Gedenkstätte, war sie so gerührt, dass sie mit den Tränen am Kämpfen war. Ich fand das gut, dass wir gerührt sind. Ist gut. Und die Nazis bei den Nürnberger Prozessen, die haben Millionen Menschen umgebracht und die saßen da und haben gesagt, unschuldig. Was habt ihr eigentlich? Die waren überhaupt nicht gerührt. Und es ist gut, wenn wir gerührt sind über das, was böse passiert ist. Und in dieser Haltung sollten wir auch vor Gott kommen, wenn wir gerührt sind über das, was schlecht ist und nicht einfach so kaltblütig sind. Und hier sehen wir, der Apostel Paulus predigt. Das war einer, der war wirklich einer so wie die Nazis vorher. Ganz anders, er hatte eine ganz andere Ideologie, hat nichts politisch, aber jetzt sage ich mal Freude am Bösen, nämlich die Christen auszurotten. Weg mit ihnen, die passen uns nicht in den Kram. Verfolgen, wegsperren, enteignen, verleumden, ja, umbringen. Also ganze Palette, wie die Gestapo damals die Leute weggesperrt, weggezerrt hat. Und die Familien auseinandergerissen hat. Ja, eine andere politische Agenda, aber inhaltlich skrupellos. Dieser Paulus bekehrt sich zu Jesus Christus. Wisst ihr, was er von sich sagt? Ich bin der größte Sünder. Können wir was von ihm lernen? Was predigt dieser größte Sünder, als er erkannt hat, wer Jesus ist? Er sagt auf dem Areopag, er kommt nach Europa, auf der Missionsreise, auf der dritten Missionsreise. Das dürfte die zweite Missionsreise sein, könnte aber auch die dritte sein, jetzt bin ich nicht ganz sicher, will ich nicht nachschauen, nimmt Zeit. Und er kommt und sagt denen, wer Gott ist. Und dann spricht er von denen, weil damals in der Kultur in Europa, damals in Griechenland, da gab es ja viele Götter, in Wirklichkeit gibt es ja nur einen. Das sind ja alles dämonische Philosophien, leere Gedankengebäude, erfunden von Menschen, Blödsinn, Show vom Teufel, Gibt's nicht. Es gibt nur einen lebendigen Gott. Davon wissen die aber nichts in Griechenland. Und dann sagt er ihnen, wer der lebendige Gott ist und predigt ihnen und sagt, zwar hat Gott, der eine einzige Gott, der die Zeiten der Unwissenheit, die Zeiten der Unwissenheit übersehen, nun aber gebietet er allen Menschen an allen Enden der Erde, an allen Enden Buße zu tun. Auch euch hier in Griechenland, kehrt um zum lebendigen Gott und tut Buße von euren Sünden. Interessant, nicht? Diese Leute haben niemals was von Jesus Christus gehört. Paulus kontaktiert sie bei der ersten Predigt. Tut was? Buße. Tut Buße, kehrt um. Bekehrt euch, geht zum Sündenheiland mit eurer Schuld. Ihr seid eine Schlangenbrut. Er hat es hier nicht ganz so hart gesagt wie Johannes der Täufer. Aber Johannes der Täufer hatte eine Zuhörerschaft, die Bibel kannten und konnte ganz anders anfangen. Hier kommt er nach Europa, philosophisch total durchsetzt mit Blödsinn und fängt klein an und sagt, ihr müsst Buße tun, da gibt es einen lebendigen Gott. Er war nicht so hart wie Johannes der Täufer, der sich das damals leisten konnte, hart zu sprechen zu vielen Heuchlern, die vor ihm standen, sodass die Obersten kamen und die Kriege überlebt haben, die Gemetzel hinter sich haben und auf einmal gesehen haben, dass sie getroffen vom Wort Gottes irgendwie schuldig sind vor Gott. Was soll ich tun? Ja, misshandelt die Leute nicht. Tut Buße. Und genauso spricht er hier in Griechenland. Tut Buße. Seht ihr den roten Faden? Johannes der Täufer, was hat er gesagt? Tut Buße. Otto, was hat Jesus gepredigt? Genau. Lukas, was war die erste Predigt von Jesus? Tut Buße, was war seine letzte? Auch, dass man Buße tun soll. Überall Buße tun soll. Jetzt kommt Paulus nach Europa, erklärt, es gibt einen Gott, der einen Sohn hat, der am Kreuz gestorben ist. Was müsst ihr tun? Tut Buße. Das sehen wir. Und nicht hier Hinduismus, so keine Ahnung, und Reinkarnation, da wirst du Ratte und im nächsten Leben wirst du Kuh und dann wirst du ein Elefant, wenn du gut warst, wenn du blöd warst, wirst du eine Mücke, wirst gefressen vom Fisch und keine Ahnung. Ja, so, es, so ein Blödsinn von Dämonen erfunden. Die Bibel sagt, wie oft wir sterben werden. Das haben wir hier durchgenommen, ein Zahlenwort. Es ist gesetzt, dem Menschen einmal zu sterben, danach aber das Gericht. Das steht im Hebräerbrief. Einmal wird gestorben. Otto, wie oft stirbst du? Einmal. Und wenn da jemand kommt und von Reinkarnation spricht, tolle Wurst. Blödsinn, gibt's nicht. Einmal wird gestorben, sagt der lebendige Gott. Und dieser lebendige Gott hat einen Sohn, Jesus Christus, der ans Kreuz ging, um zu sterben, damit ich Sündenvergebung habe, wenn ich Buße tue. Das predigt Paulus in Europa. Wisst ihr, was so schön ist? Jetzt haben wir schon ein paar Mal Bibelkurs zusammen gemacht. Aber merkt ihr, wie sich langsam in unserem Herzen die Enden zusammenbinden? Ja? Ganz am Anfang konnte ich das noch nicht sagen. Da saßen viele hier, die wussten nichts davon. Wenn ich sagen würde, Schlangenbrut, die würden sagen, der Andreas, wenn du da hingehst, der schimpft über uns. Der ist verrückt. Der nennt uns, also mich hier so, total super nett. Ich habe eigentlich nie was falsch gemacht. Der nennt mich Schlangenbrut. Der ist ja wahnsinnig. Ne? Aber wenn wir jetzt ein bisschen von Gott wissen, dann wissen wir, jeder Mensch ist Sünder. Und der Paulus, der gute Mann, der hunderte und tausende Menschen zu Jesus geführt hat, der hält sich für den größten Sünder. Und ja, ich gebe ihm gern den ersten Platz, aber in Wirklichkeit weiß ich, Paulus, sollen wir uns wirklich streiten? Ich weiß, ich bin auch der größte Sünder. Ich gebe jedem gerne den Vortritt in diesem Pokal, ja, den größten Sünder zu sein. Aber ich freue mich, dass ich als großer Sünder Vergebung habe beim Heiland. Und auf einmal verbinden sich die ganzen Sachen, die ich so erfahre über Himmel, über Hölle, über Jesu Kreuzestod, über sein Blut, was es bei uns macht, über die Predigt, die er gepredigt. Auf einmal verbindet sich das und meine Seele kann es einordnen. Ich kann umkehren, ich kann Buße tun. Merkt ihr, wie der Bibelkurs uns vorbereitet zur Bekehrung? Ist wunderbar, wenn man sich der Bibel so aussetzt. Dann gehen wir zum vierten Punkt. Ein ganz, ganz wichtiger Punkt liebe Freunde, man kann ja verschiedene Themen machen, ja. Ich könnte ja heute einen Abend machen, aber da würdet ihr wahrscheinlich nicht dabei sein. Zum Beispiel die Natur Kanadas. Und da mache ich einen Vortrag mit PowerPoint und zeige euch, wie der Weißkopfseeadler fliegt, elegant, mit seinem gelben, schönen, majestätischen, krummen Schnabel, wie der so segelt, wie der so einen Fisch aus dem Wasser schnappt, wie der elegant aufhebt und dann zu seinem Nest fliegt. Tolle Sache, nicht? Aber es mag sehr interessant sein und ich liebe sowas. Aber ich will euch sagen, das ist nicht heilsnotwendig. Es ist schön zu wissen, wie wunderbar Natur ist. Und darüber Vorträge zu hören, ist eine wunderbare Sache. Aber Buße zu tun, und das ist auch Thema des heutigen Bibelkurses, ist heilsnotwendig. Liebe Freunde, ist Spazierengehen gesund? Ja, ist Joggen gesund? Ist gut, ne? Ist Blumenkohlessen gesund? Ja, Lukas Cola trinken gesund? Ja, so, merken wir schon, ist anders, nicht? So, ja, ist Rauchen gesund? Nicht, ne? Steht überall da, ist tödlich, ne? Kannst du dran, ne? Und alle möglichen Wunden und alles Mögliche wird gezeigt, trotzdem rauchen die Leute weiter, nicht? So, es ist schön, wenn man aufhört zu rauchen. Gut. Es ist schön, wenn man spazieren geht. Aber wisst ihr was? Buße tun, da geht es ums ewige Leben. Es ist heilsnotwendig. Wir reden über eins der wichtigsten Dinge auf diesem Planeten Erde für den Menschen. Wenn du nicht Buße tust, kommst du um auf ewig. Du wirst in die ewige Hölle geworfen. Da geht es nicht, hör auf zu rauchen, hast du 100 Euro mehr im Monat. Ist auch schön. Aber da geht's nicht, ne? Hier geht's um mehr. Und das schauen wir jetzt mal ganz genau an, wie notwendig das ist für unser Leben. Wer möchte diesen Vers lesen? Anna, möchtest du das machen?
Wisst ihr denn nicht, dass Ungerechte das Reich Gottes nicht erben werden? Irrt euch nicht. Weder Unzüchtige noch Götzendiener, weder Ehebrecher noch Weichlinge, noch Knabenschänder, weder Diebe, noch Habsüchtige, noch Trunkenbolde, noch Lästere, noch Räuber werden das Reich Gottes erben. Und solche sind etliche von euch gewesen. Aber ihr seid abgewaschen, ihr seid geheilt, ihr seid gerechtfertigt geworden in dem Namen des Herrn Jesus und in dem Geist unseres Gottes. 1. Korinther 6, 9, Vers 9, 11.
Vielen Dank. Ich liebe diesen Bibelvers, weil der über mein Leben spricht. Über das Leben eines jeden Bekehrten spricht. Und vielleicht seid ihr nach dem Bibelkurs auch Leute, die das bezeugen können. Das ist in meinem Leben auch passiert. 1. Korinther 6, Vers 9 bis 11, da spricht Paulus, der bekehrte Gemeinde- und Christenverfolger. Er sagt zu der Gemeinde in Korinth, das ist eine Gemeinde, die er selbst gegründet hat. Das sind Babychristen, also Leute, die zum Glauben kamen. So wie der Zachäus, wie diese Hure. Ja, übrigens Korinth, eine sehr, sehr verruchte Stadt. Die hatten eine ganz verrückte Religion. Das kann man sich kaum vorstellen. Also das ist ganz, ganz schlimm. Sehr unmoralisch. Da war es so, da hat eigentlich grundsätzlich jeder Ehemann seine Frau betrogen, ohne dass das ein Betrug war. Warum? Weil die hatten dort einen Tempel in Korinth und das war Religionsausübung, geschützt wie im deutschen Grundgesetz. Ich meine Artikel 3 Absatz 1 oder 2, ja, die Religionsausübung wird vom Staat gewährleistet, ist geschützt und so weiter, ja. So, und hier war das so in Korinth, da gab es Tempelhuren und wenn du dann als Gläubiger hingingst, musstest du mit der dann verkehren, weil das ist Religionsausübung. Jetzt müsst ihr euch mal vorstellen, wie weit der Teufel das getrieben hat, wenn er eine Sünde zur Religionsausübung zu gut erklärt, wohin das führt. Ja, und dann kommt dieser Mann nach Hause und seine Frau findet das gar nicht toll, diese Religion. Ne? Aber da können wir mal sehen, was dort los war in dieser Stadt. Und dort bekehren sich Leute, Menschen zu Jesus, eine Gemeinde entsteht. Und jetzt spricht dieser Paulus über diese ehemaligen Leute, was das für welche waren und was Jesus mit ihnen gemacht hat, was Jesu Blut in ihrem Leben bewirkt hat. Schaut euch das an. Wisst ihr denn nicht, dass Ungerechte das Reich Gottes nicht erben werden? Was ist das für eine Frage? Weiß das jemand, was das für eine Frage ist? Eine rhetorische Frage. Ja, wisst ihr denn nicht, dass Ungerechte das Reich Gottes nicht erben werden? Also er setzt es voraus. Er fragt nicht wirklich. Wisst ihr das nicht? Ungerechte kommen nicht in den Himmel. Da kannst du dich gerecht fühlen, wie du willst. Du kannst einen Golf und einen Passat fahren von VW, ganz Durchschnitt, ganz toller Bundesbürger. Schlägst deine Frau nicht ganz toll. Aber du bist ungerecht vor Gott. Du kommst nicht in den Himmel. Und dann führt er weiter aus und nimmt eine Liste, damit wirklich jeder weiß, wer alles nicht in den Himmel kommt. Und die Liste ist nur eine, nicht vollständig, sondern einfach nur eine Beispielliste. Er sagt, irrt euch nicht, weder Unzüchtige noch Götzendiener, weder Ehebrecher noch Weichlinge, noch Knabenschänder, weder Diebe noch Habsüchtige noch Trunkenbolde, noch Lästerer noch Räuber werden das Reich Gottes erben. 1. Korinther 6, Offenbarung 21, dort gibt es Listen und mehrere Listen noch, wo Menschen aufgezählt werden, die nicht in den Himmel kommen. Epheser 5, Vers 5 zum Beispiel. Auch so eine Stelle, wo Paulus ganz klar sagt, diese Leute kommen nicht in den Himmel. Ich schlage kurz auf. Epheser 5, Vers 5. Galater 5, jetzt habe ich mich hier ver... So, 5, Vers 5. Hast du es gefunden? Ich lese jetzt vor, ich habe es gefunden. Entschuldigung, hat länger gedauert. Epheser 5, Vers 5. Denn das sollt ihr wissen, dass kein Unzüchtiger oder Unreiner oder Habsüchtiger, der ein Götzendiener ist, ein Erbteil hat im Reich des Christus und Gottes. Die kommen nicht in den Himmel. Ich habe mit einem mal gesprochen, der sagt, ich liebe meine Frau, aber ich habe auch zwischendurch mal was anderes. Dann sage ich, weißt du, du weißt ja, dass du nicht in den Himmel kommst. Wieso? Ich liebe meine Frau. Sag ich, du liebst dich. Und du betrügst deine Frau. Du liebst dich so sehr, dass dir der Betrug deiner Frau gar nicht mehr auffällt. Und dann habe ich ihm diese Stelle, weil er vorgibt, Christ zu sein, ja, habe ich ihm das vorgelesen. Denn das sollt ihr wissen, dass kein Unzüchtiger oder Unreiner oder Habsüchtiger, der ein Götzendiener ist, ein Erbteil hat im Reich des Christus und Gottes. Da sagt er, aber ich fühle mich als guter Christ. Sag ich, ganz sicher so ruhig fühlen. Aber in den Himmel kommst du nicht, steht in der Bibel. Epheser 5, Vers 5. Soll ich dir aufschreiben? Kannst du zu Hause nochmal nachlesen. Nicht? In den Himmel kommst du nicht. Und Paulus nimmt hier eine andere Liste. Der gleiche Paulus, der das geschrieben hat, schreibt hier, wer alles nicht in den Himmel kommt, weder Unzüchtige noch Götzendiener. Unzüchtige, was ist Unzucht? Ja, viele wissen das nicht. Das ist nicht, wenn du eine Freundin hast und sagst, ich bin ihr treu, bis die nächst Schönere kommt. Ja, Unzucht ist, wenn du irgendwo mit jemandem geschlechtlichen Verkehr hast und bist nicht verheiratet. Ist vor Gott Unzucht. Das ist übrigens das, wofür die Hure so schrecklich geweint hat an den Füßen Jesu, weil sie erkannt hat, das ist Sünde. Die hat es jahrelang gemacht, aber plötzlich hat sie erfahren, das ist Sünde und bereut das und weint. Das ist Unzucht. Götzendiener werden auch nicht im Himmel sein. Was sind Götzendiener? Das sind Menschen, die Fußball oder ihr Haus oder ihr Hobby oder ihr Auto vergöttern. Was weiß ich, wenn sie irgendetwas ehren anstelle von Gott. Etwas lieben mehr als Gott. Und ich habe mal einen Mann bei uns, der kam zu Besuch. Dann sagt er, ich liebe Gott über alles. Naja, das war ein bisschen fragwürdig, weil ich ihn ja ein wenig kenne. Und dann habe ich ihm zugehört. Die Sonne ging schon unter. Ich stand immer noch vor der Kirche. Hab mit ihm geredet, hab gedacht, heute hat er mal viel Gesprächsbedarf. Die Sonne ging unter und es wurde mir schon kalt und ich habe immer noch geduldig zugehört. Und dann hat er mir erzählt, dass Jesus für ihn alles sei und Gott für ihn alles war. Und dann habe ich ihn gefragt, er kam selten. Und dann habe ich ihn gefragt, und kommst du nächste Woche wieder? Nee, ich habe es mir ausgerechnet. Wenn ich von Loma zu uns fahre, das macht hin und zurück 3,50 Euro oder sowas. Nee, das geht nicht. Einmal die Woche 3,50 Euro. Nee. Da habe ich ihm gesagt, mein lieber Freund, du hast mir gesagt, du liebst Jesus über alles. Du liebst Gott. Aber bei 3,50 Euro ist bei dir Schluss. Damit hast du offenbart, dass dir dein Geld viel wichtiger ist als Gott. Ja, Andreas, ja. Pass mal auf. Also, mir geht's finanziell nicht so gut und bla bla. Und auf einmal, ja, siehst du, man kann ja immer irgendetwas sagen. Aber du kannst nicht sagen, ich liebe Gott und bei 3,50 Euro ist Schluss. Da passt was nicht. Da belügt sich einer selbst. Und das sind Götzendiener. Ihm ist sein Geld so wichtig, dass der zittrig ist. Der hält das beisammen. Das ist sein Ein und Alles. Das sind Götzendiener. Das kann Geld sein, das können auch andere Dinge sein. Etwas, was du mehr schätzt als Gott, sind Götzendiener. Das ist nicht mehr wie früher, dass man so vor einem Stein steht und den anbetet oder vor einem Buddha oder was, was auch Götzendienst ist. Ja, das ist sehr verbreitet. In jedem Gartenladen kannst du jetzt schon einen Buddha kaufen. Nichts anderes als Götzendienst. Die kommen nicht in den Himmel. Deswegen diese Buddhas wegschmeißen. Ich erinnere mich an eine Frau, die ist jetzt bei uns in der Gemeinde jetzt Mitglied. Ja, die Isabel, ja, die ist gläubig geworden. Übrigens auch einen Bibelkurs gemacht, wunderbar. Ja, hat sich zu Jesus bekehrt. Ein Riesenbuddha stand bei ihr vor der Haustür. Der ist weg. Das ist Götzendienst. Wenn du irgendetwas für toll hältst, was du verehrst, wo du eine innere Zustimmung für hast, Götzendienst, die kommen nicht in den Himmel. Weder Ehebrecher noch Weichlinge. Ja, weder Ehebrecher. Ja, wenn ich meiner Frau sagen würde, Schatz, weißt du, ich bin dir sehr treu, ich gehe ja nur, ich bin nur ganz selten mal woanders. Ja, sagen wir mal, einmal im Monat, komm das. Also für meine Frau wird die Welt zusammenbrechen, die Ehe wäre im Eimer und ich sage ja nur einmal im Monat. Ja, wir wissen alle, dass das nicht funktioniert. Ja, wir sehen diesen Jammer in unserer Gesellschaft, jede zweite Ehe geht kaputt. Warum? Weil Leute sagen, ach, ist ja nicht so schlimm. Und wenn ich das nicht für schlimm halte, dann passiert das auch, wenn die Möglichkeit kommt. Wenn der Wunsch da ist und die Möglichkeit, dann passiert's. Die kommen nicht in den Himmel. Ja, wie geht das denn? Wie kann man denn in den Himmel kommen? Schauen wir weiter. Wer noch nicht in den Himmel kommt? Weichlinge. Das sind sexuell falsch orientierte Menschen, die sich dort irgendwas da zusammendenken und übrigens auch Homosexualität fällt da rein, ja, das, was Gott Sünde nennt. Noch Knabenschänder, ja, das sind Männer, die sich die Jungs geschnappt haben und mit denen eine Nacht verbracht haben und alles Mögliche. Die gab es schon damals, vor 2000 Jahren. Weder Diebe noch Habsüchtige. Wie viele sagen, ach, ich habe es nicht geklaut, ich habe es nur mitgenommen. Das war in Russland so, hat mein Schwiegervater immer gesagt, da gehört ja alles allen, ja. Und deswegen, wenn du was mitgenommen hast, war es nicht geklaut, hast nur mitgenommen. Ja, deswegen gab es nichts, ja, weil alle was mitgenommen haben. Ja, aber Diebe, noch Habsüchtige, ja, das sind Leute, die immer mehr wollen, immer mehr, mehr, mehr. Ein Millionär wird gefragt, wann ist denn genug? Und dann sagt er immer, wenn eine Million mehr. Immer mehr. Habsüchtig. Ja, wir haben Leute bei uns im Ort, da haben wir St. Martin gehabt, ein wohlhabender Mann, und wir haben da geklingelt. Und dann war der ganz patzig und wollte nicht ein Bonbon geben. Und die Kinder sind dahin gegangen und ich habe später gesagt, lass uns nicht dahin gehen, geh mal weiter. Aber die Kinder, ja, sind schon dahin und ja. Und ich wollte mal aufpassen. Ja, wir haben Süßigkeiten zu Hause, es war für die Kinder ein bisschen Spaß, nicht? Aber der wollte nicht ein Bonbon geben, ja, und war böse, wenn sie geklingelt haben. Ja, dann geh doch gar nicht dran, muss doch nicht die Kinder böse, nicht? Aber Habsucht, ja. Einige haben sich nicht vorbereitet und stehen dann natürlich, hab nichts, es tut mir leid. Ja, das ist was anderes. Aber wenn du nichts geben willst, Das ist eine Kleinigkeit, aber wo man merkt, da ist einer habsüchtig, wenn einer nicht freigebig ist. Da bin ich mal bei einem zu Besuch gewesen und der war bei mir ein und ausgegangen, ein und aus. Und wir haben viel, viel Gutes miteinander erlebt. Und da passierte ein Wunder, er lud mich mal ein. Und dann hat er Koteletts gemacht. Ich habe ein Kotelett verputzt und habe auf das zweite geschaut und habe mir das zweite doch noch gegönnt. Ja? Und dann waren wir fertig und sagt Andreas, ich habe genau gezählt. Du hast 2 Koteletts gegessen. Oh, wenn ich das wüsste, dass er genau zählt, hätte ich das zweite nicht gegessen. Ich kam mir richtig schuldig vor, ja, dass ich 2 Koteletts gegessen habe. Und wir müssen einfach schauen, Habsucht bedeutet, wenn du nicht geben möchtest, wenn du es bei dir behalten möchtest, wenn du nicht bereit bist zu teilen. Das ist Habsucht. Und das sehen wir schon bei Kindern, die das nicht geben wollen, die das bei sich halten, die Freude dran haben, wenn der andere nichts hat und du alles hast. Das ist Habsucht. Das ist bei uns schon ganz, ganz früh drin. Und wer von uns ist nicht habsüchtig? Meine Güte, dieser Mann hat es nur gesagt. Ich rechne nie, ja? Sonst würde ich ja, ich habe viel Besuch. Wenn ich jede Koteletts rechnen würde, könnte ich nicht mehr schlafen, nicht? So, dann Trunkenbolde. Das sind die, die zu viel trinken und dann dummes Zeug reden. Oder Lästerer. Wie viel wird gespottet und gelacht? Wie werden Leute durch den Kakao gezogen? Aber ich muss sagen, war ich nicht auch dabei? Ich erinnere mich, oh Mann, als ich in der Ausbildung war, 18 Leute in einem Lehrjahr. Was haben wir über unsere Leute und alle, die nicht ganz so, ja, wie viel haben wir da gespottet und gelästert? Und ich war mittendrin. Ich weiß, wie sowas geht. Ich war es auch. Noch Räuber werden das Reich Gottes ererben. Und dann sagt Paulus zu denen etwas ganz Schönes. Und solche sind etliche von euch gewesen. Ihr seid solche gewesen. Anna, du warst eine von denen. Andreas, ich war einer von denen. Luise, du warst einer von denen, ein Götzendiener, ein Habsüchtiger. Vielleicht hast du nicht alle Sünden gemacht, ja? Also ich war nie ein Weichling oder ein Knabenschänder, ja? Aber alle anderen Sachen war ich irgendwie doch, nicht? Wenn wir so schauen, wenn wir die Auslegung der Bibel nehmen, ab wann die Sünde beginnt, dann war ich in vielem beteiligt. Vielleicht nicht alles, aber in vielem. Also wenn ich diese Liste nehme, wäre ich doppelt und dreifach nicht im Himmel. Und jetzt sagt Paulus, solche seid ihr gewesen, aber ihr seid abgewaschen, ihr seid geheiligt, ihr seid gerechtfertigt worden in dem Namen des Herrn Jesus und in dem Geist unseres Gottes. Patrick, eine Frage, was hat von Sünden abgewaschen? Das Blut Jesu. Ihr wart so gewesen, euer Leben war kaputt, ihr seid Sünder, ihr seid Schlangenbrut, wie Johannes der Täufer gesagt hat, aber wenn ihr an Jesus gläubig geworden seid, seid ihr solche gewesen. Ihr seid es nicht mehr. Ich bin ein ehemaliger Ehebrecher, ein ehemaliger Dieb und Lügner und Spötter. Aber ich bin es nicht mehr, weil das Blut Jesu mich abgewaschen hat, als ich mich zu ihm bekehrt habe. Als ich umgekehrt habe, als ich Buße getan habe. Und jetzt die ganz wichtige Frage. Ist Buße tun heilsnotwendig? Ja. Heil bedeutet das Leben in Gott. Heil bedeutet Rettung vor der Verlorenheit. Heil bedeutet Himmel. Heilsnotwendig, also himmelsnotwendig oder rettungsnotwendig, ist Buße auf jeden Fall. Wir reden nicht über Rauchen aufhören oder irgendwelche anderen Dinge, die auch gut sind. Wir reden über etwas grundsätzlich Wichtiges, wo es um die ganze Ewigkeit geht. Ihr seid abgewaschen durch das Blut Jesu. Wer also zu Jesus kommt, dem vergibt Gott alle Sünden. Da bleibt nicht eine übrig. Und Gott wäscht nicht so, weißt du, mit dem Schwamm, so dass, was weiß ich, ja, wie man ein Auto wäscht, dass man alles wäscht, nur der vorne rechte Kotflügel, der bleibt schmutzig. Wenn Gott wäscht, dann wäscht er uns rein. Dann haben wir ein weißes Gewand, da ist nicht hinten rechts irgendwie noch schmutzig. Alles wird, du stehst schneeweiß vor Gott. Ihr seid abgewaschen. Und in 1. Johannes 1, Vers 7 heißt es, denn das Blut Jesu reinigt uns von allen Sünden. Da bleibt nicht eine übrig. Also wer zu Jesus kommt, dem werden alle Sünden vergeben. Da bleibt nicht eine einzige unvergebene Sünde. Ist das nicht schön zu wissen? Und deswegen die Frage, ist Buße tun heilsnotwendig? Unbedingt. Letzter Vers. Gott wartet auf dich. Wer möchte diesen Bibelvers lesen? Lukas, möchtest du das machen?
Da sprach Jesus zu ihm, tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung der Sünden. So werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Apostelgeschichte 2, Vers 8.
Genau. Petrus, seine erste Predigt, die er hält in Apostelgeschichte 2, Vers 38. Viele Leute. Er hält sie in der Salomo-Halle, wo viele, viele Leute zusammen waren. Da sprach Petrus zu ihnen, tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden. Was muss man tun, dass man Sündenvergebung bekommt? Wenn man jetzt genau liest, schaut mal, wir müssen den Bibelkurs genau lesen. Was muss man tun zur Vergebung der Sünden? Sonja, was sagst du? Tut Buße! Schaut mal, lesen wir genau. Alles, was die Bibel sagt, ist ganz wichtig, besonders wichtig, wenn es um den Himmel geht. Müssen wir genau lesen. Also, tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung der Sünden. Also, wenn ich nicht Buße tue, was ist die Konsequenz? Dann nützt mir die Taufe nichts. Was ist mit den Sünden? Sie bleiben. Ich bleibe so. Und wenn ich sterbe, fährt meine Seele vom lebendigen Gott. Und ich werde verantworten für jede Lüge und für jede Tat und für jeden Ehebruch und für jeden Götzendienst und für jedes Lästern, für alles Böse und Schmutzige in meinem Leben, werde ich stehen vor Gott und er wird mich verdammen in alle Ewigkeit. Weil meine Sünden noch da sind. Ich habe ja nicht Buße getan. Hätte ich aber Buße getan, werden alle Sünden vergeben. Und das werden sich die Leute vorwerfen. Ewig, ewig in der Hölle, am verfluchten Ort, wo Gott nicht mehr ist. Da werden sie sagen, hätte ich doch Buße getan, hätte ich doch Buße getan, hätte ich doch Jesus angenommen, hätte ich doch die Sünden ihm bekannt, wäre ich doch zu ihm gelaufen, hätte ich doch den Bibelkurs weitergemacht, hätte ich mich doch auf die Knie gestellt bei Lektion 15, hätte mich bekehrt zum lebendigen Gott. Hätte ich, hätte ich, hätte ich. Lothar Matthäus, einer der Fußballspieler, sagte so immer, hätte, hätte Fahrradkette. Ja, finde ich nicht schlecht. Ja, kam sogar schon so in Deutschland an, dass ich als Nicht-Fußballer diesen Satz kenne. Ja, aber das werden die sagen. Hätte, hätte ich doch das gemacht. Und dann hätten sie nicht gesagt, hätte, hätte Fahrradkette. Lothar Matthäus sagt, fragen wir nicht nach hätte, hätte, ist nicht passiert. Da werden sie sagen, hätte ich es doch gemacht. Da sagen sie nicht, hätte, hätte Fahrradkette in der Hölle. Da werden sie sagen, hätte ich doch Buße getan, so wäre ich im Himmel bei Gott. Aber hier bin ich im Elend, in der Verdammnis, in der ewigen Strafe, wo Gottes Zorn auf mir lastet und ich nie rauskomme. Tut Buße zur Vergebung eurer Sünden. Wenn wir also nicht Buße tun, werde ich nicht gerettet. Und wisst ihr, wie Petrus predigt? Hier steht das jetzt nicht. Aber die Leute fragen, ja, ein Vers vorher, in Vers 37, fragen sie, was sollen wir tun? Genau wie der Oberst vor dem Johannes dem Täufer stand und gesagt hat, ja, ich bin ein schlimmer Mensch, habe viele Menschen abgemurkst und erschlagen und was soll ich tun? Und dann sagt er ihnen, tut Buße. Und hör auf, die Menschen zu quälen, nicht? Und genauso sagt er zu den Zöllnern, tut Buße und hört auf zu betrügen. Zeigt mit dem Aufhören, dass ihr echt Buße getan habt und umgekehrt seid. Und hier predigt Petrus, sagt, diesen Jesus, den ihr ans Kreuz geschlagen habt, das war der Messias. Ohne ihn geht ihr ewig verloren. Kehrt um und tut Buße. Er lebt, er ist auferstanden. Und dann erfahren das die Menschen. Sie erinnern sich an den Kreuzestod auf Golgatha, dass das der Jesus war, wo sie alle geschrien haben, kreuzigt ihn, die wollten von ihm nichts wissen. Jetzt hören sie die Predigt und hören, dass sie umkehren müssen. Tut Buße. Und was tun sie? Sie sind so getroffen, da heißt es, es stach ihnen ins Herz. Es drang ihnen ins Herz. Ja, das ist ja wunderbar, wenn es uns zu Herzen geht, wenn wir Gottes Wort hören, ja? Und jetzt fragen sie: Petrus, ihr lieben Brüder. Früher haben sie so geschrien, kreuzigt ihn, haben die Jünger gehasst und die haben sich alle versteckt. Jetzt sagen die gleichen Leute: Ihr lieben Brüder, was sollen wir tun? Und dann sagt Petrus: Tut Buße. Und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi. Wenn ihr euch also zu Jesus bekehrt, lasst euch taufen auf den Namen Jesu Christi, als dass ihr bezeugt: Jawohl, ich habe mich bekehrt zu Jesus Christus. Die Taufe gehört dazu, zum christlichen Leben. Wenn ich mich bekehrt habe, lasse ich mich taufen auf den Namen Jesu. Aber Sündenvergebung gibt es nur durch Buße tun. Die Taufe ist nur ein Zeugnis davon. Und dann sagt Petrus auch noch weiter: So werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Wisst ihr, der Heilige Geist zieht in uns ein. Er lebt in uns, in meinem Herzen, auch wenn ich sündige, auch wenn ich schimpfe, wenn ich mir mein Knie stoße und sage: Meine Güte! Und ich habe mir abgewöhnt, einige Schimpfworte zu sagen, aber im Herzen geht's ähnlich zu, auch wenn ich das Wort nicht sage. Aber hier kommt Böses raus. Ja, ich bin auch zornig und trotzdem lebt der Heilige Geist in mir. Seitdem ich mich bekehrt habe, wohnt er in mir. Und so sagt der Apostel Paulus, ich glaube Epheser 1, Vers 13, da sagt er: Ihr seid gläubig geworden, ihr habt den Heiligen Geist, ihr seid versiegelt worden mit dem Heiligen Geist, als ihr gläubig geworden seid. Also wenn ein Mensch Buße tut und Jesus annimmt, zieht Gott in unserem Herzen ein. Der Heilige Geist wohnt in uns. Und Jesus sagt in Johannes 14, die Welt, die nicht Buße tut, wird den Heiligen Geist nie bekommen. Und wisst ihr was? Nur die, die sich als Schlangenbrut sehen, zu Jesus kommen, Buße tun und umkehren von den Sünden, die werden diesen Heiligen Geist bekommen. Die anderen, die selbstgerecht stehen bleiben, sagen: Ich bin eigentlich ganz okay, so, ne? Also meine Nachbarin ist schlimmer. Und das glaube ich auch. Aber es gibt immer Leute, die schlimmer sind als ich. Ja, ich habe meiner Frau heute gesagt: Du hast eigentlich Glück gehabt. Es gibt noch schlimmere Menschen als mich. Hat sie gesagt: Das stimmt. Ich kenne noch ein paar, die sind noch schlimmer, nicht? Aber das heißt ja nicht, dass es gut genug wäre für den Himmel. Ich muss Buße tun, um in den Himmel zu kommen. Sonst werde ich nie dahin kommen. Und die Überschrift lautet hier: Gott wartet auch auf dich. Ja? Und deswegen möchte ich euch einfach zurufen: Überlegt euch, ob ihr nicht umkehren wollt zu Jesus. Gott will euch den Himmel geben, aber er kann es nur denen geben, die umkehren, die sich als Sünder sehen. Wenn jemand selbstgerecht bleibt und sagt: Nö, ich bin eigentlich ganz okay, für den sehe ich schwarz. Weil wer nicht umkehrt, dem bleiben ja die Sünden. Wie will er bestehen vom lebendigen Gott? Ich nehme nur noch die Überschriften und lande. Wir kommen jetzt schon zum Schluss. Also Johannes der Täufer predigte was? Tut Buße. Wie hat er die Leute angesprochen? Schlangenbrut. Frage: Sind wir Schlangenbrut? Nö, wir sind Lämmer, nicht? Auf der grünen Weide, ne? In unseren Augen. Nein, wir sind Schlangenbrut. Und interessant ist, alle damals kamen und sagen: Was sollen wir tun? Tut Buße. Kehrt um. Hört mit euren Sünden auf. Jesus predigte was? Tut Buße. Genau das Gleiche. Was predigten die Apostel? Genau das Gleiche. Tut Buße. Paulus predigt das. Petrus predigt das. Und die anderen auch. Dann der vierte Punkt: ist die Buße heilsnotwendig? Genau, der vierte Punkt, die ist heilsnotwendig. Also wer nicht zu Jesus kommt, wer in seiner Sünde bleibt, dem bleibt die Sünde, der kommt nicht in den Himmel. Und Paulus fragt: Wisst ihr denn nicht, dass Ungerechte das Reich Gottes nicht erben werden? Und dann sagt das nochmal, er nimmt die ganze Liste und sagt: Die werden das Reich Gottes nicht erben. Aber wer zu Jesus kommt, dem werden alle Sünden vergeben. Ich möchte fragen: Habt ihr erkannt, Wie wunderbar die Einladung ist, zu Jesus zu kommen. Wer hat das gesehen? Auch heute in der Lektion. Auch wunderbar, nicht? Das wäre so klug. Nur die Klugen kommen in den Himmel, die sich als Schuldner sehen und kommen zum Heiland. Und der letzte Punkt ist so schön. Gott wartet auf dich. Nach der Predigt haben die Leute gefragt, was sollen wir tun? Petrus sagt es auch. Tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi. Ja, liebe Freunde, ich danke euch sehr für eure Aufmerksamkeit. Schön, dass ihr auch alle da seid hier im Internet. Und ich möchte mich ganz herzlich verabschieden von euch und freue mich auf die nächste Lektion. Die wird ähnlich spannend, vielleicht noch besser. Ja, da geht es nämlich auch um weitere Bedingungen, damit Gott seine Ziele und seine Absicht mit uns erreichen kann. Wie wir denken sollen, was wir tun sollen, um gerettet zu werden. Ladet ruhig Freunde ein. Und liebe Freunde, ich will euch weiter Mut machen. Sagt euren Freunden Bescheid. Es geht hier nicht um einen Rauchen-Aufhörkurs. Das wäre schön. Ja, würde ich auch machen, wenn es helfen würde. Aber es geht hier ums viel Wichtigere. Es geht ums ewige Leben. Wer Jesus hat, hat das Leben. Und der kommt in den Himmel. Ja, ich freue mich sehr und wünsche euch allen eine wunderbare Zeit zum Nachdenken. Betet einfach, wenn jemand von euch im Herzen angesprochen ist, möchte ich euch einfach den Rat geben. Betet vielleicht heute Abend, Herr Jesus, ich habe wieder gesehen, es geht hier um sehr viel, es geht um alles. Es geht um dieses Leben und auch um die Schuld auf ewig. Und Herr Jesus, bitte helfe mir, das doch zu erkennen. Helfe mir, meine Selbstgerechtigkeit abzulegen. Helfe mir, mich wirklich als Sünder zu sehen. Und ich gebe euch den Rat, macht euch vor Gott klein, denn Gott ist groß. Und dann ist es auch nicht schwer, sich klein zu machen. Wir müssen nicht streiten und sagen, oh, da gibt es noch Leute, die sind noch schlimmer als ich. Vor Gott klein machen und sagen, ja, ich bin ein Sünder. Aber Herr Jesus, ich mache mich klein, damit du mir vergeben kannst. Ich bitte dich um Vergebung. Und wenn ihr so betet, wird der Herr euer Herz auch weich machen. Und es wird euch ganz leicht fallen, dann zum Schluss auch wirklich auf die Knie zu gehen und Jesus als euren Herrn und Heiland anzunehmen. Betet dafür. Dieses Gebet wird der Herr erhören. Ich wünsche euch alles Gute, Gottes Segen, auch euch jetzt hier im Internet. Gott segne euch. Ja, macht es gut. Und auch euch allen, die hier sind, Gott segne euch. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.